Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, hallo, herzlich willkommen zur Folge 371 des Computer Club Audiocast. Es ist vielleicht ein bisschen verwunderlich, dass ich Sie heute begrüße, aber der Wolfgang Back urlaubt und deswegen, wir haben ihn nicht ganz verloren. Er wird uns dann später, werden wir ihn noch hören. Aber so sind wir mit dem Kommentar hier alleine. Und zwar der Wolfgang Rudolf ist am anderen Ende.
Ja, es ist die Frage, ob ich am Ende bin. Am anderen hört sich ja noch ganz schön nett an. Ich möchte auch alle zu Hause ganz herzlich begrüßen, die uns trotz des guten Wetters oder vielleicht auch schlechten Wetters, trotz Urlaubs oder sonst was hier und heute zuhören. Aber da es ja nun ein Cast ist, der irgendwo zum Abruf bereit gehalten wird, ist es ja letztendlich egal, wann Sie ihn hören. Ich habe herausbekommen, dass viele erst viel, viel später die Sachen hören, als wir sie online stellen, obwohl die Hartgesottenen tun sich das immer montagsabends um 20 Uhr an. Aber es gibt eben solche und es gibt solche und wir haben alle lieb.
Nicht ganz lieb haben Hacker die öffentliche Hand oder auch die Industrieautomatisierung. Der bekannte Hacker und IT-Experte H.D. Moore hat Scans, IP-Scans durchgeführt von ein paar Millionen Rechnern und hat, also diese IP-Scans, da werden die IP-Adressen einfach in die Welt gerufen mit einem Ping und man schaut, wer zurückkommt und man kann dann auch die Ports noch erfahren. Und er hat 310 Millionen IP-Adressen überprüft und kam von ein paar Millionen Antworten. Insgesamt hat er 2 Terabyte Daten gesammelt und hat dann mal analysiert, automatisch natürlich, wem er überhaupt geantwortet hat. Und da waren sehr viele Industriesteuerungen dabei. Also so Sachen, die Heizungen steuern, die Ampeln steuern, die, was weiß ich was, Türen auf und zu gehen lassen.
Heinz, wie kann er denn das überprüfen? Der bekommt ja, der wählt ja eine IP quasi an und bekommt einfach nur eine Antwort, so nach dem Motto, ich bin hier, fertig. Und woher weiß er denn, ob eine Maschine oder eine Ampel oder ein Mensch dahinter sitzt?
Ja. Der macht ein Telnet auf die bekannten Ports und wenn der dann richtig zurückantwortet, das kann man alles automatisieren, dann weiß er, welche Maschine er vor sich hat. Das ist alles kein Geheimnis. Das sind alles keine geheimnisvollen Programme oder sowas. Das geht mit normalen Programmen, die frei im Internet erhältlich sind und nicht nur in der Hackerszene erhältlich sind, geht das zu machen. Ja gut, dann hat er eben versucht, bei 114.000 Geräten hat er erkannt, welche Typen es waren, hat dann bei ein paar von denen mal versucht reinzukommen. Einfach hat sich dann auf diesen Webserver, der dann meist eingebaut ist, verbunden und hat einfach die voreingestellten Passwörter der Hersteller genommen und kam damit rein. Die 13.000 der Geräte war es sogar möglich, einen direkten Zugriff auf die Softwareebene, also auf die Kommandoebene zu bekommen und damit gehört einem ja die Steuerung. Das, so sagt man, erhebt natürlich ganz viele Möglichkeiten für professionelle Hacker. Denn die können zum Beispiel mal einen Server ausschalten, der dringend gebraucht wird. Oder die können Patientendaten manipulieren oder abgreifen. Oder die können Infrastrukturen, Leitzentralen, ganze Fabriken übernehmen. Ein anonymer Hacker hat übrigens eine ähnliche Datenanalyse veröffentlicht, mit denen er 420.000 Rechner gekapert hat. Aber der H.D. Moore ist nicht der einzige. High Security hat dann mal aufgrund dessen sich Industrieanlagen vorgenommen und hat bei vielen die über öffentlich erreichbare IP-Adressen erreicht. Das heißt, die hatten keine NAT, also keine Network Address Translation dahinter, die hatten keine gescheite Firewall, sondern die haben die Steuerung einfach direkt ans Internet angeschlossen. Darunter befand sich bei High Security ein Fernwärmekraftwerk, also wenn es dann plötzlich in einer Stadt kalt wird, dann ist vielleicht ein Hacker dran schuld. Oder, was ganz lustig war, sie hatten auch ein Gefängnis darunter, eine Haftanstalt, also die Heizkessel einer Haftanstalt. Die hätten also denn auch da es warm oder kalt werden können.
War das in Deutschland?
Das war in Deutschland, ja.
Kann man die Leute dann nicht gleich einsperren? Die aus der Haftanstalt haben ja dann keinen weiten Weg. Aber wer so dumm ist, der muss eigentlich wegen Dummheit eingesperrt werden.
Ja. Also die haben dann mit dem CERT-Bund und mit dem BSI sich zusammengetan und haben 500 Anlagen aufgespürt, also genau dingfest machen können und haben dann auch die Betreiber gewarnt oder betrieblich darauf hingewiesen, dass es eine Riesengefahr ist, das zu machen. Aber wenn man jetzt die Zahlen von H.D. Moore nochmal dazwischen geht, der also weltweit dann 310 Millionen IP-Adressen gescannt hat und 114.000 bekannte Geräte dabei gehabt, dann sieht man doch, dass auch die Industrie ziemlich leichtsinnig ist mit dem, was sie macht. Denn wir kennen sie auch von dem Stuxnet-Wurm, der ja speziell programmiert war, um Simatic S5-Steuerungen lahmzulegen oder zu kompromittieren. Das war ja damals die haben dann die Zentrifugengeschwindigkeiten verändert damit.
Ja, die haben die so hoch laufen lassen, dass die Dinge auseinandergeflogen sind.
Ja, das ist die grausame Formulierung.
Ja.
Aber auch die Militärs sind da nicht vorgewappnet. Man weiß, dass seit 2007 chinesische Hacker ganz systematisch Vertragsfirmen amerikanischer Hersteller militärischer Gerätschaften austauschen. Das heißt, dass die Sicherheitsfachleute von Quinetiku gehen davon aus, dass jede Firma, die Waffen oder militärisches Gerät herstellt, angegriffen wird und ausgespäht wird. Allein 2007 und 2008 soll das Pentagon 30 Vertragsfirmen gewarnt haben, dass irgendwas läuft. Die Firma Terramark hat Quinetic analysiert und haben festgestellt, dass über 3 Jahre lang Hacker fest in dem System drin waren und wirklich alles, was die hatten, rausgesogen hatten und übermittelt hatten. Und die haben ja diesen Kampfhubschrauber, die bauen ja diesen Kampfhubschrauber und da weiß man jetzt bis heute noch nicht, ist der nun wirklich sicher oder nicht, weil ja die potenziellen Gegner, Kampfgegner, viel zu viel darüber wissen. Ich meine, 2007 wurde auch Lockheed Martin ausgespäht und die Daten des Kampfjet F-45 gestohlen. Also auch da gibt es sehr, sehr große Sicherheitslücken, man sollte meinen, dass gerade Militärs davor gefeit sind, aber die sind anscheinend auch leichtsinnig. Ich meine, es ist auch Google, das gehackt wurde.
Die sind kriminell blöd, das muss man schon sagen. Bei den Firmen, wo das Geld eigentlich aus jeder Ecke heraus wächst, denn gerade im militärischen Bereich wird ja nun verdient bis zum geht nicht mehr. Da sollte man doch so sicherheitsbewusst sein, dass man den eigenen Rechner zumacht, dass man die Ports zumacht, ich kann es einfach nicht begreifen. Wie doof muss eigentlich ein solches Unternehmen sein, damit sowas überhaupt passieren kann?
Ich meine, wir können noch einen draufsetzen.
Okay, mach.
Über einen Google-Hack sind wahrscheinlich auch chinesische Hacker dran an die Datenbanken rangekommen, in denen hinterlegt ist, welche E-Mail-Konten von den Geheimdiensten aktiv überwacht werden. Darunter sind dann natürlich auch die Konten der vermuteten chinesischen Spione oder ausländischen Spione. So waren diese Daten plötzlich verfügbar. Und die konnten ihre Spione, die sie hatten, vorzeitig abziehen.
Ja, die haben sich eine andere E-Mail-Adresse, einen anderen Account eingerichtet und fertig.
Ja, aber das ist im Prinzip eine geniale Gegenspionage. Ne? Man sucht sich einfach, man hackt E-Mail-Konten oder E-Mail-Server, guckt diese Datenbanken von Konten, deren Daten automatisch an die Geheimdienste weitergeleitet werden müssen und weiß, wer gefährdet ist beziehungsweise wer unter Beobachtung steht.
Tja.
Das ist doch schon
Wenn Google das nicht auf die Reihe kriegt, seinen eigenen Serverkrempel da dicht zu machen, dann frage ich mich.
Ja, das waren Google und 20 andere Firmen. Microsoft war auch dabei. Die leugnen zwar, dass die reingekommen sind. Also das war schon eine sehr professionelle Aktion. Aber jetzt mal was ganz anderes. Auch professionell ist das nicht das Sommerinterview des ZDF, sondern der Sommerkommentar des Wolfgang Back, der uns etwas aus dem Urlaub geschickt hat, das wir uns jetzt mal zu unserem Vergnügen anhören wollen.
Der Sommerkommentar Teil 1, eine Computersendung entstand. In den frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, man kann auch einfacher 1980 dazu sagen, entstand beim Westdeutschen Rundfunk eine Fernsehsendung auf völlig chaotischer Basis. Das Thema Computer war so fremd, dass sich niemand in der Hierarchie des Senders vorstellen konnte, wie ein so elitäres Thema den Zuschauer finden sollte. Doch diese Sicht der Hierarchen war schon damals absolut falsch. Sie hatten natürlich keinen Zugang zu dieser frischen Materie, die ja offensichtlich nur einen kleinen Zuschauerquerschnitt begeistern konnte. Doch diese Denke war falsch, denn mit jedem Tag, der ins Land zog, stießen immer mehr junge Leute zu den Computerthemen hinzu. Die sogenannte Sendehierarchen hatten ganz andere Themen im Kopf. Sie wollten ihren Parteien, denen sie durch Mitgliedschaft verpflichtet waren, gefallen. Und daher waren alle wissenschaftlichen Themen, die oftmals trocken, aber wahr daherkamen, in den Augen der Entscheider nicht sehr relevant, weil der eigene Horizont eine Behandlung dieser Themen auch nicht zuließ. In der Bevölkerung jedoch regte sich ein stärker werdendes Interesse, sich der neuen Herausforderung zu stellen. Die Chancen standen gut. Jetzt durch Beschaffung von bezahlbarer, primitiver Hardware, jetzt an einer Technologie teilzunehmen, die in einem großen Aufwind stand. Der Computer galt in den 80er Jahren als die Zukunft schlechthin, obwohl kaum jemand einschätzen konnte, wie tiefgreifend diese neue Herausforderung unser aller Leben beeinflussen würde. Bisher war der Computer ein Ungetüm, das in Rechenzentren seinen Dienst machte. Alle Angestellten waren im weißen Kittel zu sehen und der Rechner war kein einfacher Rechner, sondern er wurde zu einem Elektronenhirn hochstilisiert. Die Funktion eines solchen Gehirns war in der Gesellschaft völlig unbekannt, obwohl das Wort Computer immer häufiger im Alltag anzutreffen war. Der Computer hat plötzlich die Abrechnung der Krankenkasse übernommen. Er war im Spiel, wenn man sich zur Rente vorbereitete, wenn man die Gehaltsabrechnung bekam. Nach und nach setzten sich diese schrecklichen Maschinen im Alltag durch und sie waren auch schuld an allen Pannen, die vermeintlich entstanden sind. Da hat sich der Rechner oder der Computer verrechnet, war oft eine Antwort. Doch das Computerthema wurde in der Jugendszene immer aktueller. Es kamen jeden Monat neue Heimcomputer auf den Markt, die oftmals schon nach wenigen Monaten wieder verschwanden. Doch so langsam kam doch ein bisschen Konstanz in die Entwicklung. Ein Apple-Computer zum Beispiel gehörte zum Traum eines jeden Computerenthusiasten. Doch manchmal reichte das Geld nicht, die 4000 Mark dafür hinzublättern. Bald zog die Firma Commodore nach und bot Rechner unter 1000 Mark an. Dies wiederum führte zu neuen Herausforderungen. Nunmehr gab es plötzlich Apple-Computer zu Dumpingpreisen. Weit unter 1000 Mark lagen jetzt die Angebote. Der einzige Nachteil bestand darin, dass diese Rechner aus Taiwan kamen und Apple Kopien anboten, die jedoch genauso funktionierten. Auch Nischenprodukte machten sich bemerkbar. Das Color-Genie griff plötzlich in den Markt ein und fand einige begeisterte User, dass seine Farbfähigkeit offenbar überzeugte. Weitere Entwicklungen kamen und gingen. Erst der Fox-Computer VC64 von Commodore machte dann das große Geschäft. Jeder wollte jetzt mit diesem Computer seine Rechnerkarriere beginnen. Der C64 wurde zu einem großen Erfolg, zumal mit dem Rechner meist auch noch Peripherie verkauft werden konnte. Die Datasette zum Einladen von Programmen wurde Standard und auch danach wurde das Diskettenlaufwerk zum teuren Renner. Später kamen die Festplatten als neues Speichermedium hinzu. Billig war das alles nicht. Das Computerhobby hatte eben seinen Preis. So musste man für die erste Festplatte von IBM mit gerade einmal 5 Megabyte Speicherkapazität über 15.000 Mark bezahlen. Was mache ich mit einem so riesigen Speicher, war oft die Frage der Computerhobbyisten, deren Spezies schon bald eine neue Namensgebung bekam. Man sprach von Nerds und meinte damit Nerds, was im Englischen Langweiler, Sonderling, Streber, Außenseiter, Schwachkopf oder sogar Fachidiot bedeutete. Die Bezeichnung war gleichzeitig eine Abwertung und zugleich eine Hochachtung eines computerinteressierten Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Die Bezeichnung wurde zu einer gesellschaftlichen Stereotype, die besonders für in Computer oder andere Bereiche aus Wissenschaft und Technik vertiefte Menschen steht. Manchmal wird auch ein überdurchschnittlicher Intelligenzquotient, bekannt als IQ, als begleitende Eigenschaft genannt. Während der Begriff ursprünglich negativ, insbesondere im Sinne von sozialer Isolation, besetzt war, hat er sich im Internetzeitalter und unter Computerspielern und Freaks zu einer selbstironischen Eigenbezeichnung gewandelt. Um auf die Problematik einer Fernsehsendung über Computerthemen in den 80er Jahren zurückzukommen, der Vorschlag für eine neue Sendung wurde in der Hierarchie recht kritisch betrachtet und nicht in breiter Kollegenschaft diskutiert. Doch es gab ein wichtiges Regulativ. Hatten die Entscheider Kinder im richtigen Alter, dann war der familiäre Druck zur Einführung einer Computersendung gegeben. Diese Glücksfälle waren äußerst hilfreich bei der Durchsetzung, wenngleich sie nicht den letzten Ausschlag ergaben. Doch der leichte Druck von unten und die wachsende Präsenz von Computerthemen in der Gesellschaft gab unseren Bemühungen eine Alibi-Funktion. Oftmals hörte ich den Spruch, ich habe keinerlei Ahnung von Computern, doch interessieren tut mich das auch. Das war die richtige Einstellung für eine erfolgreiche Kundenwerbung. Dass wir einen perfiden Trick anwandten, um uns mit unserer Sendung bemerkbar zu machen, will ich erst heute eingestehen. Bei den Wissenschaftssendungen, die zu meinem Bereich gehörten, sprach ich davon, dass man auch Texte über das Fernsehbild einem Computer übertragen kann. Wir wollen das jetzt einfach einmal probieren, hieß es 1979. Am Ende der Sendung strahlten wir ein seltsames Geräusch aus, das sich später noch öfter als Running Gag zeigte. Wir sendeten in dieser schrecklichen Computeraufzeichnung ein schrilles Signal aus, das man nur mit dem Computer detektieren konnte. Von mir wurde das öfter als Heartbeat Rock genannt. Die Botschaft lautete in etwa, hallo, Computerfreunde, wenn ihr diese Botschaft auswerten könnt, dann schickt uns einen Brief mit dem Inhalt, dass ihr solche Botschaften öfter hören wollt. Das funktionierte. Ich hortete die Briefe und lief damit als Reklamefigur im WDR herum. Überall erzählte ich von der unglaublichen Reaktion und zeigte die Briefe. Irgendwie hat es dann doch geklappt und der Computerclub im WDR wurde zu einer der erfolgreichsten und vor allem nachhaltigsten Sendungen des Senders. 23 Jahre ist ja wohl ein Wort.
Ja, 23 Jahre sind wir so noch nicht alt. Aber ich muss schon mal vorwarnen und darauf hinweisen, dass dieses Jahr im September der Computerclub, ich zähle jetzt den WDR Computerclub und den Computerclub 2 zusammen, sein 30-jähriges Jubiläum hat. Wohlgemerkt die erste echte astreine Computerclub-Sendung. Bisschen früher in diesem Jahr gab es da schon drei andere Sendungen, und zwar Know-How. Und in dieser Sendung Know-How, nicht Knopfhoff, das ist eine andere Ecke, die gucken immer nur mit einem Auge die anderen. Know-How, da gab es eine Computerecke drin, das waren drei Computerclubs, so Vorläufer kann man vielleicht sagen. Und im Jahr davor, im Dezember, hatten wir in einer FF-Sendung einen Test, auch mit Computer, mit Apple-Computer und so weiter. Und im Januar, da gab es schon mal eine rein rassige Computersendung mit Ulrich Rode, Wolfgang Back und mir und noch zwei, drei anderen Leuten. Da ging es nur um Computer und Homecomputer. Und das war einfach mal ein Versuch, diese neue Technik an den Mann zu bringen. Frauen waren damals, glaube ich, noch weniger interessiert an dieser Technologie, als heute der Eindruck entsteht. Und das hat, glaube ich, kein Schwein interessiert. Da haben wir, glaube ich, überhaupt keine Reaktion drauf bekommen. Aber nur mal so, um zu sagen, ich muss mir mal überlegen, ob ich eventuell dieses Jahr im Herbst etwas mache, wenn wir unser 30-jähriges Bestehen des Computerclubs ganz allgemein gesprochen haben. Aber vorher geht's.
Wobei ihr beiden ja die ganze Zeit da kontinuierlich bei wart.
Ja, wir sind.
Ich war ja beim Computerclub einen nur ganz selten Gast und bin ja beim Zweier auch erst später dazu gestoßen.
Ja, du bist ein Späteinsteiger, ja, ja. Ich wollte aber eigentlich noch etwas anderes sagen. Lass mal zurückrechnen, 21.05. war es, da hat der Johannes Scheller eine Online-Petition eröffnet, und zwar gegen oder zur Netzneutralität. Netzneutralität heißt also, dass alle Daten, die durch das Netz gehen, von den Providern gleichberechtigt, gleich schnell, gleich häufig, gleich was weiß ich nicht alles, transportiert werden. Ursache dafür ist diese Geschichte mit der Telekom, dass die Telekom da tatsächlich, nicht Telekom, Telekom heißen die hier, dass die hier tatsächlich Bremsen einführen wollen, wenn jemand nach ihrer Meinung zu viel durchs Netz surft. Also das ist eine Geschichte, da kann man länger darüber diskutieren, nur so wie es da geplant wird, ist es auf jeden Fall sachlich falsch, denn der Traffic, den man mit der Telekom verursacht, wird da nicht mit hineingezählt, und das ist ganz klar gegen die Netzneutralität. Bereits 3 Tage später, also am 24.05., war das Quorum erreicht. 50.000 Unterstützer hatten unterschrieben diese Online-Petition, und nun kann Johannes Scheller vor dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages sein Anliegen vorbringen und begründen und erklären. Jetzt hat er da das Recht dazu, und das ist dann eine öffentliche Ausschusssitzung. Jetzt sollte man aber noch sagen, jetzt ist die Sache noch nicht durch. 50.000, okay, der hat sein erstes Ziel erreicht. Vielleicht sollte man sich überlegen, wenn man der Meinung ist, dass das, was da geschieht, nicht richtig ist und dass wir eine gesetzliche Grundlage brauchen, dass alle Daten, die im Internet kursieren, egal ob jemand viel Geld dafür bezahlt oder gar nichts, dass die gleich behandelt werden müssen. Und das Mitzeichnen ist noch bis zum 18. Juni 2013 möglich. Also wer dieses Vorhaben unterstützen will, hat noch diese Möglichkeit. Er soll einfach die alte Tante Google oder irgendeinen, der nicht so viel wissen und speichern will, bemühen im Internet und nach Online-Petitionen zur Netzneutralität suchen. Und dann findet er das auch, und dann kann er dort mitzeichnen. In der Hoffnung, dass die Politiker die Sache ernst nehmen. Wir haben natürlich ein bisschen Chancen in dem Jahr, wo die großen Wahlen sind. Aber sicher ist es nicht. Nur umso mehr Leute sagen, Kinder, so geht es nicht. Hier müssen Gesetze her, hier muss was getan werden. Umso eher werden wir natürlich auch den Erfolg zu spüren bekommen. Hoffentlich. Ich spüre den nämlich gern, denn es gibt nichts, was wichtiger ist als Netzneutralität. Heinz, ja. Bist du netzneutral?
Das ist eine Schande, dass die Telekom sich auf sowas einlässt. Die professionellen Nutzer sind davon sowieso nicht betroffen, weil die meist festgemietete Leitungen
haben. Die zahlen ja auch mächtig dafür.
Die nehmen, ja, sicher. Und das geht dann wieder, dieser Versuch einer Mehreinnahme geht dann wieder auf Kosten derer, die denen das Geld ausgeben, was macht.
Ja.
Ja. Ja, das ist eben, deswegen heißt es ja auch Netzneutralität, es soll für jeden möglich sein, denn auch unsere Regierung hat ja mal darüber nachgedacht, Internet zu einem Grundrecht zu machen.
Das
würde dem Geschäftsmodell ja vollkommen widersprechen.
Das wäre das Beste, was man machen kann, denn Netzneutralität ist ganz, ganz wichtig. Man stellt sich nur vor, man würde diese unneutralen Netze mal übertragen in die reale Welt, sage ich mal. Wir zahlen alle, die wir Auto fahren, Kraftfahrzeugsteuer für große und schwere und demzufolge meist auch schnelle Kisten, mehr Steuer, weil sie einen größeren Hubraum haben und mehr Schadstoffausstoß haben als für kleine. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da würde die Regierung sagen, okay, ihr dürft so und so viel Kilometer schnell fahren und danach dürft ihr nur noch mit 30 fahren, egal wo, auf der Autobahn oder sonst wo. Es sei denn, und das hat die Telekom ja offen gelassen, ihr zahlt danach extra nochmal irgendetwas. Also würden dann mehr Steuern bezahlen. Und diejenigen, die wirklich ganz, ganz viel Steuern sowieso schon zahlen, ja, für die gilt das gar nicht, denn die haben kein Limit, die haben andere Verträge und so. So dumm und so ungerecht wäre diese Maßnahme und vor allen Dingen so durchsichtig, wenn die Telekom das, was ihre Kunden von ihren Servern laden, von ihren Diensten in Anspruch nehmen, nicht mit in diesen Traffic hineinrechnen. Und selbst wenn man überall anders gesaugt hat wie ein Blödsinniger und die Grenze erreicht hat, kann man bei der Telekom, wenn man da Kunde ist, immer noch weiter saugen. Das ist weder neutral, noch fair, noch anständig, noch gut, noch richtig. Das muss geregelt werden.
Und die anderen Provider werden sich freuen. Freuen sich jetzt zunächst mal. Denn die Telekom erlebt ja zurzeit eine Abwanderungsbewegung. Und andere freuen sich darüber.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf eine Verfassungsbeschwerde eingehen. Und zwar Rico Gebhardt und Falk Neubert von der Linksfraktion des Sächsischen Landtages haben beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil im Februar 2011 in Dresden eine Funkzelle, mehrere Funkzellen, aber in der Hauptsache ein, bei während einer Demonstration gegen Neonazis zigtausende von Daten abgefragt und gespeichert wurden. Die Daten sollten zwar gelöscht werden, aber was dabei herauskam am Ende ist, dass diese einfache Überwachung von, ich glaube, es waren über 80.000 Verkehrs- und über 35.000 Bestandsdaten, die namentlich erhoben wurden mit Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und so weiter, dass das rechtmäßig war und nicht unrechtmäßig war. Jetzt hoffen wir, dass das Bundesverfassungsgericht da einen klareren Blick hat als die sächsischen Richter, die dort meiner Meinung nach nicht recht gesprochen haben, obwohl es im Namen des Volkes war. Herr Schmitz.
Pseudovolk, ja. Google.
Google?
Google will zusammen mit dem Ames Research Center der NASA ein KI-Labor eröffnen, das mit diesem D-Wave-Quantencomputer ausgestattet werden soll. Ich glaube, du hast das schon mal erzählt. Die Ziel ist dabei, dass die, also die sagen dann schön, wenn man Krankheiten heilen will, braucht man bessere Modelle und wir wollen dann sehen, dass wir den Maschinen beibringen, wie sie automatisch lernen, also maschinell lernen. Im Hintergrund dabei ist natürlich, dass sie auch eine bessere Suchmaschine haben wollen, denn sie wissen auch, alles was als gesprochenes Wort im Web kursiert, kann im Moment noch nicht wirklich indiziert werden, weil die Rechner zwar eventuell Wort für Wort das verstehen können, aber den Inhalt nicht verstehen, also Semantik nicht verstehen. Und das soll dann irgendwann mit Quantencomputern möglich sein. Aber Google, wolltest du ja mir auch noch erzählen, macht ja noch ganz andere Sachen. Denn das ist ja ein Zukunftsprojekt.
Ja, und deswegen mit werden wir auch in der Zukunft darüber sprechen, nämlich in der nächsten Folge über Google Now und was es ist und was es macht. Und wie wunderbar diese Welt mit Google Now wird. Nur für heute bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, als darauf hinzuweisen, dass wir einen Shop haben, dass es im Shop Fanartikel gibt, dass der Shop von Thomas Ritter betrieben wird und dass wir uns immer freuen, wenn wir unterwegs sind und Leute sehen mit Kappen oder Hemden oder T-Shirts oder und selbst wenn es ein Mauspad ist. Ich freue mich immer. Daumen hoch, Heinz.
Daumen hoch.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.